Betrug im industriellen Maßstab. Schönen Abend. Ich habe erstmal einen sehr langen Haftungsausschluss. Das hier sind alles unsere eigenen Meinungen und unsere eigene Arbeit. Es wurde zwar teilweise unterstützt von der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, aber das sind trotzdem nicht die Meinungen der Max-Planck-Gesellschaft. Also das ist ja auch nicht von der deutschen Bundesregierung unterstützt, auch nicht von der Universität von Ljubljana in Genf, Karlsruhe, von der europäischen Zugbehörde oder vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen oder den anderen hier auf der Folie genannten. So, jetzt wo wir das mal aus dem Weg geschafft haben, die meisten von euch sind wahrscheinlich mit dem Zug angereist. Die meisten von euch haben wahrscheinlich auch ein Deutschlandticket. Hebt mal die Hand, wenn ihr im letzten Jahr das Deutschlandticket benutzt habt. Also fast alle. Dann ist der Talk für euch. Aber das hier ist ein bisschen nervig. Das wird teurer werden. Das gefällt uns nicht, wenn sie teurer werden. Wir mögen es lieber, wenn wir einen guten Deal bekommen. Also schauen wir mal im Internet. Gibt es hier nicht auch günstigere Deutschland-Tickets? Was finden wir dann? Oh, jemand auf Telegram verkauft Deutschland-Tickets für 30 Euro. Das ist ja fast wie gestohlen. Und, ach so, sie wollen eigentlich nur 15 Euro. Das ist ja noch besser. Über PayPal, perfekt. Ich muss mir nicht mal irgendwo ein Konto machen. Einfach PayPal. Was bekommen wir dafür? Ja, das sieht aus wie ein Deutschland-Ticket. Und ja, sieht doch richtig aus. Schauen wir das mal. Scannen wir das mal ein. Okay. Wir wurden also nicht betrogen. Das ist alles hier legitim. Aber warte mal. Wir haben jetzt einfach irgendeinen zufälligen Typen auf Telegram angeschrieben. Wie geht das? Was geht hier vor sich? Um mehr zu erklären, haben wir Maya.
Ja, wir haben tatsächlich die Stadtwerke gefragt und die haben uns im Wesentlichen dies gesagt, dass hier falsche Zahlinformationen verwendet wurden, die während der Preview nicht gleich verifiziert wird. Sie geben also das Ticket aus und irgendwann später versuchen sie, das Geld einzuziehen, und wenn dann die Daten ungültig sind, wird das Ticket zurückgezogen. Und es gibt aber auch eben Daten über zurückgezogene Tickets, sodass das Ticket dann nicht mehr gültig ist. Das geht nur für die Deutsche Bahn. So konnte man aber an anderen Stellen vielleicht auch durchkommen mit einem solchen Ticket. Und wir fragen uns, was heißt das? Es gibt keine Überprüfung der Zahldaten beim Verkauf. Das ist das hier ein falsches Bankkonto?
We'll get on to that. Hard. We'll get on to that.
Spoiler. Naja, dazu kommen wir dann noch. Das Ticket wird aber sofort ausgegeben. Man möchte nicht 3 Tage warten, bis das Ticket kommt, natürlich.
Aber
tatsächlich ist es so, dass die DB das einzige Verkehrsunternehmen ist, das diese zurückgezogenen Daten auch prüft.
For those of you in Germany, Direct Debit is a Lastschriftverkehr.
Und it's just another word. Wir haben hier also ein. Ihr kennt in Deutschland das Lastschriftverfahren. Das ist nicht ein traditionell übliches Verfahren. Das braucht nur eine Kontonummer und es werden nicht die Zahlungsdienstleister sofort gefragt nach einer Gültigkeit. Wenn man die IBAN eingibt, geht es in eine Warteschlange und dann dauert es üblicherweise ein paar Tage. Es gibt also einige Tage, in denen man ein solches Ticket mit Falschdaten bekommen könnte. Und was ist eigentlich dieses Lastschriftmandat, worum es dann immer geht? Da gibt es keine Durchsetzungsform irgendeines solches Mandats. Es wird nicht. Es gibt nämlich diese Regel, dass es unterschrieben werden sollte in irgendeiner Form. Und die SEPA-Verordnung sagt also nicht, wie dieser Unterschriftvorgang aussehen soll. Die nächste Frage ist, warum können solche Tickets nicht sofort zurückgezogen werden? Das liegt daran, dass wir regionale Verkehrsunternehmen haben und in fast jeder kleinen Ecke von Deutschland und jede Ecke, die sozusagen öffentlichen Verkehr anbietet. Und diese Daten so inzwischen, sagen wir mal, Saarland und HVV zu synchronisieren, ist nicht unbedingt leicht. Wenn also nun dieses Ticket in der eigenen App ausgegeben wird und dann die Daten sich halt falsch herausstellen, dann kann es vielleicht in der eigenen App zurückgezogen werden. Es gibt zwei Systeme, die für die Ausgabe des Deutschland-Tickets verwendet werden. Der Verband der Verkehrsunternehmen hat eines.
Verband deutscher Verkehrsunternehmen, keine Applikation.
That one. And the system of the UIC, so the Union.
VDVKA, dann gibt es die Ticketdatenbanken der großen Vereinigung der Zugunternehmen. Das VDVKA hat ein Sperrlistenmanagementsystem, das COSES heißt, das Zurückziehen auf der VDV-Seite managt. Und die internationale Organisation hat die elektronische Ticketkontrolldatenbank. Aber das ist eigentlich nur für Tickets, die internationale Tickets sind. Und es gibt eigentlich noch nicht wirklich ein entsprechendes System für Tickets der UIC, der internationalen Organisation für nationale Tickets. Q hat einige Arbeiten vorgestellt im letzten Jahr. Und da ist die Plattform Zügli daraus entstanden.
And have tickets stored in one location, know what the data is,
there,
and then basically put them somewhere else, such as Google Wallet or Apple.
If your ticket has a barcode on it, chances are Tickets can read that barcode auszulesen und die Daten zum Beispiel in ein Wallet zu übertragen. Für viele Tickets.
Because if you ask Lufthansa, sometimes a train is an aeroplane.
Yeah. Und stellt sich heraus, dass manchmal tatsächlich ein Zug ein Flugzeug ist. Dies wurde nun ein durch Zufall so eine Art Ticket-Waschmaschine. Und es gab einige Tickets, die wir gesehen haben, die mit Lastschrift eingezogen worden sind und wir dachten, okay, warum nicht? Das ist eine sehr deutsche Sache. Wir merkten, dass es diese Tickets gab, die auf so einem kleinen Cluster von IP-Adressen ausbestellt wurden und in den Namen von einigen Dutzenden Leuten. Und alles in einer sehr kurzen Zeitspanne. Das wird langsam ein bisschen besorgniserregend. Und was dann am Ende passiert ist, dass die Scammer, die Betrüger, dass die falsche oder andere Leute Zahlungsdaten verwendet haben, und erhielten ihr Ticket. Und sie haben diese Tickets dann sofort nach Zügli hochgeladen und die entsprechenden Wallet-Passe dann herausbekommen, die PK-Pass-Dateien. Und dies hat sozusagen die Tickets isoliert von der ursprünglichen App. Und solange das dann nicht zur Kommunikation ins nationale System führte, war das kein Problem. Und gute Hacker, die wir sind, waren natürlich neugierig. Und fragten uns, hat da irgendjemand Mist gebaut oder was ist da passiert? Und wir haben eine Website gefunden, D-Ticket Online, die die Quelle der meisten dieser Tickets, Lastschrift-Tickets zu sein schien. Das ist eine ziemlich einfach gemachte Website mit zwei Buttons und ein H1. Normalerweise würde man mehr erwarten. Kein kleingedrucktes und nichts. Eine minimale, lauffähige Ticket-Website. Okay, es zeigte sich, dass diese Website in der Produktion in einem Debug-Modus lief, sodass wir tatsächlich die Liste aller Tickets herunterziehen könnten und sie ein bisschen anschauen konnten. Ah, gut gemacht, ihr Betrüger, Betrügerinnen. Und interessanterweise ging das also nur bis zum Februar lief, aber hat eine ganze Weile lang so funktioniert. Und es zeigte sich, dass die also vor allem den Rhein-Main-Verkehrsverbund ans Ziel genommen hatten. Und ihr seht hier, dass im Februar vieles nach Schweinfurt dann übertragen wurde zu dem dortigen Verkehrsverbund. September letzten Jahres war es Wuppertal sehr stark. Also sie versuchen also sozusagen der Erkennung auszuweichen. Wenn ein Verkehrsunternehmen also viel geschlagene Bestellungen sieht, dann werden sie sich natürlich was unternehmen da. Und es ist natürlich keine gute Idee, den Django-Debug-Modus zu verwenden. Denn dann sehen wir also, was eigentlich so eine Betrugsabteilung machen würde. Wir haben das ernst genug gefunden, um den Unternehmen zu sagen, ihr solltet mal eure Zahlungsprozesse anschauen hier. Das ist wohl das Richtige, was man tun sollte. Das hat leider die falsche Antwort ausgelöst, weil die Unternehmen dann sagten, wir verkaufen jetzt einfach keine Deutschland-Tickets mehr. Nein, dachten wir, nein, wir wollten eigentlich euch nur ein bisschen darauf hinweisen, dass man genauer hinschaut oder dass ihr vielleicht Tickets zurückziehen solltet, nicht von allen Leuten die Möglichkeit wegnehmen, dass sie Deutschland-Tickets kaufen. Und weil diese Scammer noch nicht die allerklügsten Leute waren, zeigte sich, dass die Tickets, die hochgeladen waren, alle von Wohnungs-IP-Adressen bestellt wurden. Und der Typ, der auf Telegram seine Tickets verkauft hat, hat einen persönlichen PayPal-Account benutzt. Ja, super. Sehr klug. Und jetzt etwas anderes. Es gab eine sehr interessante Unterhaltung auf Signal Ende Januar diesen Jahres. Einfach nur so aus dem Spontan heraus mit einer bekannten Person. Und die Idee war, wir sollten uns mal Tickets der Vetter GmbH anschauen, weil die den falschen Schlüssel haben. Okay, interessant. Ist es was anderes? Kann ich hier ein Beispiel bekommen?
Und,
ja, dann bekamen wir ein solches Ticket und das sieht erstmal normal aus. Ein gültiges Ticket, gültige Signatur. Es sieht wie eine Zugfahrkarte aus. Sieht alles richtig aus. Dann schauten wir ein bisschen mehr und merkten, ah nein, das ist vielleicht nicht so korrekt. Ihr Rentnerinnen-Ticket, Zone-ID, unbekannte ID 1. Nun ja, Zone 1 des VDV ist deutschlandweit. Aber für den VDV ist das immer eine unbekannte Zone. Und der Herausgebercode 5201 ist nicht dasselbe wie der Unternehmen DB Regio. Wir haben wieder mehr reingeschaut und haben eine noch seltsamere Website bekommen, nämlich d-ticket.su. Ja, das ist die Top-Level-Domain der Sowjetunion. Das kann immer noch registriert werden.
Now, diese Website sieht auf jeden Fall ein bisschen mehr professionell aus als die andere Website, die wir benutzt haben. Du kannst hier dich einloggen, das hat ein Logo, hat Imagery, es ist KI-generiertes Imagery, wenn du dir das ein bisschen genauer aussieht. Es hat auch ein Impressum, at least. Zumindest bei einigen Standards ist das auf jeden Fall eine safe Website dann, weil die ein Impressum haben. Aber vielleicht sind sie doch nicht die beste von Operations. Die Person sagt, sie hat ein Ticket von dieser Seite gekauft und dann waren plötzlich ein extra 21 Euro mitgecharged von einer Company, die sie einfach nicht kennen, von der sie noch nie gehört haben. Die sind genervt davon und haben dann auch das auch weitergegeben und das reported. Also es gibt Betrüger auf beiden Seiten. Und dann haben wir unser eigenes Ticket gekauft, um geguckt, was passiert. Ich habe 58 Euro bezahlt von meinem eigenen Geld und ich kriege dieses Geld vermutlich nie wieder zu sehen. Genau, aber das ist ein Wetterticket, ja. Das ist, wo es herkommt, genau. Das ist die Quelle von diesen komischen Tickets. Aber das ist anders. Was ist denn hier passiert? Also es ist kein direkter Debit-Scan gewesen. Wir können nicht genau sagen, was jetzt passiert ist. Es wird gerade noch untersucht. Die sehen nicht so aus, wie normalerweise Bezahlbetrüger aussehen, sondern die sind
just issuing based on the false pretense of a payment that will go through wouldn't make those kind of mistakes.
Die sind so ausgestellt, wie Vetter das sonst nie machen würde. Und das sind wirklich Flüchtigkeitsfehler in der Ausstellung. Also wahrscheinlich wurde der private Schlüssel irgendwie gestohlen. Option 1, UIC Deutschland Tickets sind meistens mit DSA 1024 und SH1 signiert. Und diese Algorithmen sind alt und möglicherweise auch ein bisschen unsicher. Wenn man zum Beispiel versehentlich eine Zufallszahl wiederverwendet, oh nein, dann hat man seinen privaten Schlüssel geleakt. Wenn man irgendwelche anderen Probleme darin hat, in seinem Zufallszahlengenerator, dann hat man seinen Schlüssel gelegt. Und das heißt, wir mussten einfach nur zwei Tickets vergleichen und ein bisschen lineare Algebra durchführen. Option Nummer zwei ist die eines Hammers. Wenn sie also auf irgendeine andere Weise gezwungen wurden, ihren Schlüssel herauszugeben, indem sie mit einer Waffe bedroht wurden oder im metaphorischen Sinne. Option Nummer drei, da können wir nicht wirklich was dazu sagen, dass wenn irgendwas unter der Hand geregelt wurde, wir möchten jetzt wirklich nicht spekulieren, ja, aber vielleicht war es auch einfach sowas, wo jemand seinen S3-Bucket nicht korrekt abgesichert hat. Wer steckt dahinter? D-Ticket SU hat ja ein Impressum, wie wir schon gesagt haben. Und da gibt es diese Firma Rootvibe Limited. Und was hat jetzt so eine britische Firma damit zu tun? Aber na gut, wir leben ja in einer internationalen Welt. Und sie haben zusammen mit 500 anderen Firmen die gleiche Adresse in London und wird von einem chinesischen Staatsbürger betrieben, welcher in Italien wohnhaft ist. Und es gibt noch ein paar mehr Dinge, in die wir hineinstochern können. Ich weiß nicht, ob ihr es vorher gesehen habt, aber diese Webseite erlaubt euch, Tickets in euer Apple Wallet hinzuzufügen. Und dafür braucht man auch einen Schlüssel von Apple, um das zu signieren. Und im Anschluss wird dann deren Schlüssel und ein paar andere Informationen des Entwicklers mit in die Wallet-Datei hineingetan. Das heißt, irgendwann hat Apple mal Personenverifizierungsdokumente gesehen, um dann zu erlauben, dass diese Signierung stattfindet. Und dann haben wir eine Testkarte verwendet, um hier eine Zahlung durchzuführen. Und dann wurde das verarbeitet von Payamax aus Hongkong. Also es ist wirklich höchst international, dieses Vorhaben. Das haben wir alles gesammelt und sind dann damit zu Vetter gegangen und haben ganz lieb gesagt, hey, eure privaten Schlüssel sind wohl irgendwie abhanden gekommen. Da wollt ihr wahrscheinlich was gegen tun. Und Vetter hat dann geantwortet, worüber redet ihr, Leute? Wir haben das nicht gesehen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass hier alles im grünen Bereich ist. Und Hier haben wir einen definitiv mit Photoshop bearbeiteten Screenshot von einem Ticket. Warum sind wir uns da so sicher? Erstmal, als wir auf die Webseite geschaut haben, hat sie die sogenannte Quiet Area, den Bereich um den QR-Code herum, den weißen, angezeigt. Und der hier hat das nicht. Und auch noch sehr aussagekräftig ist die Ticket-ID. Und die hier angezeigt wird im Text, ist nicht die gleiche wie im QR-Code. Und als wir eins gekauft haben, waren die beiden IDs identisch. Das heißt, sofern wir das beurteilen können, haben sie einfach irgendeinen Barcode von einer anderen Firma genommen, haben das auf das Bildschirmfoto auf der dticket.su-Webseite getan und dann gesagt, ja, da haben wir nichts damit zu tun. Dann haben wir denen gesagt, okay, ich glaube, ihr lügt uns an. Bitte versucht das nochmal. Wetter hat dann nochmal versucht zu antworten und sagten dann, ach, das ist ja gar nicht unser Problem, sondern unser Partner Mopla hat das hier nicht richtig gemacht. Okay, was ist Mopla? Mopla ist ein Startup aus München, welches zu Beginn der Einführung des Deutschland-Tickets gegründet wurde, damals, als es auch noch nicht so rechtlich ganz genau finalisiert war, wie das funktionieren wird. Und sie haben eine Firma gekauft, eine andere, und dieser Kauf beinhaltete Wetters alte Verschlüsselungsschlüssel. Und die Schlüssel, die Mopla ursprünglich generiert hat, die sind, sofern wir sehen können, noch nicht abhanden gekommen. Und Vetter sagt, wir haben mit Mopla gar nichts zu tun, wir nutzen nur deren Dienste und das ist definitiv nicht unsere Schuld und vielleicht sollte ich mal mit Mopla reden. Wir haben wirklich nichts mit denen zu tun, da müsst ihr schon dort nachfragen. Und naja, wir haben da eine andere Meinung und es gibt das sogenannte Transparenzregister hier in Deutschland. Dort kann man durch einige Dokumente suchen über Entitäten wie Unternehmen in Deutschland. Und nachdem wir da sehr gründlich durchgegangen sind, haben wir diese wunderbare Grafik erstellt. Und wie ihr sehen könnt, anhand der Linien, die hier von links nach rechts gehen, gibt es wohl eine recht komplexe Struktur. Und es gibt wohl Überschneidungen dazwischen, wem Mopla und wem Vetter gehört. Und dazwischen gibt es noch ein paar Holding-Firmen, die einfach nur dazu da sind, dass andere Firmen ihnen gehören. Und was machen wir jetzt damit? Also Vetter hat sich als etwas unzuverlässig herausgestellt und nicht interessiert daran, diese Probleme zu lösen. Wer prüft die denn? Der Deutschlandtarifverbund sind diejenigen, die hauptsächlich diese Unternehmen, die deutsche Tickets verkaufen, begutachten müssen. Und das heißt, dann haben wir da mal was gemeldet. Dann ist eine witzige E-Mail passiert. Es war die übliche wöchentliche Mail vom Deutschland-Ticket-Verbund. Aber auch stand da drin, bitte beachtet, dass der Schlüssel 5211 zurückgezogen wurde, weil Missbrauch vermutet wird. Ja, hervorragend. Und obwohl um 8 Uhr abends an einem Freitag diese Mail versendet wurde, hat es eine ganze Weile gedauert. Die ersten Verdachtsmomente hatten wir im September oder Oktober 2024 und bis November waren wir uns dann wirklich sehr sicher, dass wir verstanden haben, was hier vor sich geht. Und es hat dann bis im frühen Februar gedauert, bis dieser Schlüssel wirklich zurückgezogen wurde. Also haben wir uns natürlich gefragt, warum dauerte es denn so lange, bis dieser Schlüssel zurückgezogen wurde? Und die offizielle Antwort von Deutschland-Ticket-Verbund, Deutschland-Tarifverbund war, wir haben es wirklich versucht, aber aufgrund von Urlaub und Krankheit des verantwortlichen Mitarbeiters konnten sie es nicht durchführen. Und ja, soweit wir es beurteilen können, ist also der Deutsche Tarifverbund wirklich total unterfinanziert. Und naja, also unser Tipp, bitte investiert ein bisschen mehr Geld in Sicherheit und eure Infrastruktur und dann passiert sowas vielleicht nicht mehr. Und ja, das ist ein ziemlich niedriger Busfaktor. Ja, das ist wohl ziemlich ironisch, dass der Busfaktor hier so niedrig ist. Und das ist nicht das erste Mal, dass Vetter ein bisschen Probleme hatte. Sie wurden auch schon mal in der Vergangenheit aus dem VDVKA rausgeschmissen, weil sie Schlüssel missbraucht haben. Und es ist also noch beeindruckender, kann man schon sagen, dass sie diese Schlüssel verloren haben, obwohl diese Schlüssel auf Hardware-Modulen, die so groß sind wie eure Kreditkarte, gespeichert sind. Das heißt, ihr müsst physisch diese Karte verlieren, um euren Schlüssel zu verlieren. Wir haben darüber aber keine weiteren Informationen und deswegen werden wir es jetzt auch nicht weiter kommentieren. Was sagt Vetter dazu, dass dieser Schlüssel zurückgezogen wurde? Der Deutsche Tarifverbund hat ja den Missbrauch hier verdächtigt. Wir haben also nachgefragt und die Antwort ist, wir fahren seit diesem Jahr ein neues Sicherheitskonzept und tauschen die Schlüssel regelmäßig aus. In dem Zuge sind wir von 5211 auf 521102 umgestiegen. Gegebenenfalls werden wir dies in kürzeren Intervallen wiederholen. Und haben Sie jetzt also angefangen, die Schlüssel zu rotieren? Nein. Und ich weiß nicht, wie ihr regelmäßig definiert, aber wir definitiv sehen das anders. Einmal in der Dekade, ja, das ist streng genommen regelmäßig, aber nicht unbedingt so, wie die öffentliche Verschlüsselungsinfrastruktur regelmäßig betrachten würde. Und jetzt ist es doch bestimmt behoben, nachdem der Schlüssel zurückgezogen wurde. Oder? Naja, wir haben immer noch weiter verdächtige Wettertickets gesehen und dutzende Namen von wieder mal häuslichen IP-Adressen wurden zu Zügli hochgeladen und wie es scheint, mit einem neuen Schlüssel, aber ohne die vorherigen Fehler. Und dieses Mal wurde der Schlüssel von Vetter ausgestellt, allerdings nicht mit einem gestohlenen Schlüssel. Also, was ist hier los? Wir müssen mal wieder ein bisschen nachgraben. Wir haben diese IDs mal an Mopla weitergeleitet und all diese Schlüssel hängen mit einem PayPal-Account zusammen, nämlich mit dem gleichen leeren PayPal-Account. Und sie sagten auch, dass das, was Zügli macht, total verboten ist, weil wir Barcodes dekodieren und behaupteten, dass es verboten sei, obwohl es das nicht ist. Also bitte seid vorsichtig damit, was ihr denen so erzählt. Und das leere PayPal-Konto, wie bitte? Also das ist doch der eine Job eines Zahlungsdienstleisters, nämlich zu prüfen, dass auch das Geld da ist. Wir leben im Kapitalismus und Geld von A nach B zu bewegen ist einer der wichtigsten Grundlagen hier. Und Startups tun, was Startups tun. Wir haben ein bisschen Code von Mopla auf Stack Overflow gefunden und das ist typischer Startup-Code. Ja, also bitte setzt hier das schockierte Pikachu-Gesicht-Meme ein. Also, was ist hier los?
Ja, also wir sagen mal, wie man ein Ticket bei Mopla stehlen kann. Das ist ein Bug, der inzwischen gefixt worden ist. Also, sie haben erstmal nicht ihr eigenes Identitätsmanagement. Sie verwenden also Google, ja, langsamer Applaus. Gehen wir zurück in ihre API und und dann erzeugt also Google etwas, was sie ihren Passagier nennen. Wir haben hier einen Passenger. Wir haben hier Max Mustermann, übliche Adressdaten. Schaut euch die Adresse an. Und dann nehmen wir eine leere Karte dazu. Ich habe einfach eine zufällige Karte hier erzeugt und das hier hinzugefügt. Stripe ist der Payment-Prozessor, der Zahlungsanbieter, und Stripe hat anscheinend nicht überprüft, dass da Geld im Konto ist, also ist deren Problem. Dann erzeugt man mit dem Account ein Abonnement und dann bekommt man eben das Abonnement und das gibt dann einen Aztec-Code, also den QR-Code sozusagen. Und etwa 5 Minuten danach bekommt man eine E-Mail: Ah, wir konnten leider kein Geld einziehen. Bitte macht mal was raus. Und wir sagten: Oh, super, ihr habt das Ticket bereits rausgegeben. Ja, gut gemacht. Und jetzt reden wir darüber, wie das bloß gefixt werden kann. Und wir haben viel darüber gehört, was kaputt gegangen ist. Und das ist sicherlich auf der institutionellen Ebene richtig kaputt.
Im Hintergrund wird repariert.
Im Hintergrund wird repariert.
Ja.
Ja. Das Problem hier ist, die Deutsche Bahn, die natürlich einen Großteil der Eisenbahninfrastruktur beschreibt, die haben nun Schaffnerinnen, die Tickets überprüfen. Und die Deutsche Bahn ist die Person, die einen Log aller gescannten Tickets führt. Egal, wo es gekauft worden ist. Und deswegen sind wir ein bisschen auf Spurensuche gegangen. Oder baten andere Leute. Und wir fanden tatsächlich nach Vetter-Tickets gesucht, die mit dem gestohlenen Schlüssel signiert wurden. Und es sind mindestens 50.000 Tickets gefunden worden.
Und
das ist tatsächlich eben die Untergrenze, weil kleine regionale Unternehmen, die nur Busse oder sowas betreiben, nicht immer die Tickets scannen. Und manchmal wird man einfach im ganzen Monat nicht gescannt, das kommt vor. Oder wenn jemand durch eine andere Firma gescannt wird, zum Beispiel im Saarland, wenn ich einen Zug dort benutze, der von einer anderen Firma betrieben ist, dann sieht DB das auch nicht. Und es gibt mehr Verkehrsunternehmen als nur die Deutsche Bahn in Deutschland. Und mit den Preisen, die wir haben, sind hier also mindestens 2,9 Millionen Euro, die sozusagen zur Seite geschafft wurden. Das ist das, was wir auf der einen Seite sehen können. Und die andere Seite ist natürlich der Lastschriftbetrug. Wir haben hier diese sehr schöne Sondersitzung des Verbandes der Verkehrsunternehmen und die haben Protokolle. Und es ist so, dass das Geld, das zwischen Januar und Oktober 2024 verloren ging, ja irgendwie bei 267 Millionen Euro liegt. Und das ist nicht gut, denn das ist ein Betrug, der dann vom Bund und den verschiedenen Ländern rückfinanziert werden muss. Also 267 Millionen Euro mit 49 Euro pro Monat, der alte Preis, das ist jetzt das Äquivalent von 316 Millionen Euro mit dem aktuellen Deutschland-Ticketpreis. Es wird teurer und könnte sich noch erhöhen. Und das ist etwa der Preis von 9,5 neuen ICE-Zügen. Das wäre, dachten wir, eine schöne Art, dieses Geld zu repräsentieren. Und der VDV führt auch viel Marktforschung durch, was für Tickettypen Leute verwenden. Und die Leute, die sagten, dass sie mit einem Deutschland-Ticket fahren, verglichen mit den Verkaufslog und also unsichere, aber eine schöne Zahl. Wie wird nun Zahlungsbetrug repariert? Die eine Seite ist, dass natürlich auf der Lastschriftseite man wartet, bis der Einzug durchgegangen ist, bis das Ticket herausgegeben wird. Deswegen muss dann, das heißt aber, dass man eben 3-4 Tage warten muss, bevor man das Deutschlandticket bekommt. Und das dauert zu lange. Und wenn ihr zum Beispiel zum Kongress fährt und das Deutschlandticket direkt vorher kauft, dann, weil man vielleicht vorher vergesslich war, dann hat man ein Problem. Oh, ich kann dieses Ticket nicht bis zum ersten Kongresstag benutzen. Also das ist eine Art, das zu fixen. Die andere Möglichkeit ist möglicherweise Debit- oder Kreditkartenverfahren zu benutzen. Das ist ein wunderbares System, das viele Leute dann nervt, wenn dann irgendwelche Daten noch zur Verifizierung eingegeben werden müssen, das vielleicht nicht so toll funktioniert. Es gibt dann noch die Bestätigung der zahlenden Person. Und das schützt gegen gewisse Formen des Lastschriftenbetrugs oder Zahlungsbetrugs. Und das kann also zum Beispiel gegen falsche oder komplett randomisierte Kontonummern schützen. Und wir haben aber auch dieses das Problem, dass dieses dezentralisierte System einfach es nicht richtig so schafft. Und wir könnten natürlich auch die Schlüssel absichern oder eben beides tun. Und Key-Management richtig zu machen, ist tatsächlich ein bekanntes, schweres Problem, Und, naja, es ist ein bisschen komisch, wenn man auf einmal merkt, oh, da ist ein Schlüssel eben auf spazieren gegangen. Ne? Man muss also einen Prozess aufsetzen, ein Protokoll, um die privaten Schlüssel zu handhaben. Die privaten Schlüssel sind diese magischen Stücke Mathematik. Und dann eben den privaten Schlüssel ordentlich wegschließen. Man kann eben auch Strafmaßnahmen und Sanktionen aufsetzen für den Fall, wenn was schief geht. Idealerweise gibt es eine Liste bekannter Schlüssel und das alles zu aktualisieren braucht eine Menge Koordination. Denkt an die E-Mail vorher. Da wurden dann eben die Schlüssel rotiert. Das ist also ein laufender Prozess. Und wenn wir nun uns nach dem bestmöglichen Weg fragen, dann speichern wir bestimmt diese Schlüssel auf Hardware-Security-Modulen, die hoffentlich nicht abhanden kommen. Und könnte eben auch die tatsächlichen Orte, an denen sich diese HSMs, diese Security-Module befinden, auch mit buchführen darüber. Hat nun Vetter irgendwelche Sanktionen bekommen? Naja, also eigentlich ist es so, dass die Verträge, die das Deutschland-Ticket etabliert haben, tatsächlich keine Strafen vorsehen für solche Situationen. Und das ist irgendwie ein Problem. Die bessere Nachricht hier ist, dass wir in Deutschland jetzt tatsächlich ein etwas zentralisierteres System bekommen, dass es sich in diese Richtung bewegt. Es gab einen Rollout einer Blockliste, einer Sperrliste von zurückgezogenen Tickets im Wesentlichen. Und dieses System wird nun von Deutsche Bahn und Freunden verwendet. Deutsche Bahn macht das also, macht 98% davon und die Freunde sind also ein paar andere. Und das erfordert also eine gewisse Form der Zusammenarbeit. Und Mopla entschied sich, das nicht zu tun. Also, sie haben jetzt etwas Gutes gemacht. Sie haben ein privates Revokations-Zurückziehungssystem gemacht. Das braucht aber jetzt Integrationsarbeit von allem anderen Unternehmen, die daran beteiligt sind. Das ist auch nicht ideal. Aber das ist es im Wesentlichen. Wir kommen nun zum Ende.
Bevor wir schließen, haben wir ein paar Menschen, denen wir noch danken müssen. Wenn alle Menschen, die hier, die mitgeholfen haben, hier auf der Bühne sind, wäre hier gar kein Platz mehr. Wir müssen einmal Chris danken, am Deutschland Tarifverbund. Er war sehr, sehr hilfreich und sehr kompetent. Alle an der Deutschen Bahn haben auch super viel gemacht. Jeder der Deutschen Bahn hat super gemacht mit den Problemen und haben versucht zu helfen. Und wir wollen auf jeden Fall Clemens auch und Manuel denken, dass sie viel geholfen haben. Und Kurt? Kurt von der Internationalen Eisenbahnverband und vom Flemish Pamelan war sehr willkommen zu uns als Akademiker und hat versucht, dass es weniger ein Problem ist und dass die Bahn kommt, die sich auch gegenseitig teilen, was passiert. Und wir haben uns gefragt als Akademiker für Meinungen. Und hier vorne sitzt Anja, die auch ganz viel von der Arbeit gemacht hat, aber zu nervös ist, um auch mit auf die Bühne zu kommen. Und wir wollen auch jemanden kennen, den ihr vermutlich auch kennt, Flipke, der uns geholfen hat. Denn als wir das mitbekommen haben, war unsere erste Antwort darauf, dass wir Panik hatten, was nicht unbedingt hilfreich ist. Und damit haben wir jetzt Zeit für Ihre Fragen. Ich glaube, die Herald vorher einmal einen großen Applaus für Q und Maya.
And yes, indeed, we have plenty of time, not for Q&A, but for Q and Maya.
So we have 8 microphones here, and yeah, I see someone at microphone 7.
Hi, thank you very much for this very interesting talk. My question was around.
Meine Frage ist, normalerweise die Companies sind nicht sehr gut an technischer Sicherheit, aber die machen Dings. Also meine Frage ist, kann Wetter einfach so viele ausdrücken, wie sie wollen und dem Rest einfach sagen, okay, wir haben so viele ausgedruckt und einfach nie dafür bezahlt werden. Also das ist ein Problem, das wir wirklich auch sehr viel geguckt haben. Und die Companies, die das organisieren, das Deutschlandticket, haben gerade das Problem, dass die Nummer der Deutschlandticket, die tatsächlich auch bekannt sind, auch die Nummer sind, die auch bezahlt werden. Denn gerade wirkt es so, als ob es es ist eher so, ja, hier ist die Nummer in der Box, bitte nicht lügen, bitte die Wahrheit sagen. Viele technische Wege, wie man das machen kann, wir wissen aber nicht, dass es auch das Main Thing, das wir jetzt machen, dass wir dass es zentralisiert wird mit dem Deutschen Tarifverbund und dass
andere Länder machen das zum Beispiel so, auch wenn sie dezentralisierte Systeme haben. Aber das ist allgemein ein Problem beim Ausstellen von Zugtickets. Wie behalten wir die Kontrolle darüber, wenn das alles dezentralisiert ist? Denn das birgt natürlich zusätzliches Risiko für die Betriebe. Haben unsere Signalengel noch Fragen aus dem Internet? Das Internet fragt, wenn man die hohe Zahl der betrugsverdächtigen Tickets bedenkt, die irgendwie im Zusammenhang mit Bopla ausgestellt wurden, da muss ja irgendwas faul sein. Was haben die dazu gesagt? Gibt es einen Versuch, die irgendwie dafür haften zu lassen? Naja, und wir haben die Antwort von Wetter auch als Antwort von Mopla interpretiert. Von Mopla haben wir bisher noch keine direkte Antwort erhalten. Wir laden sie jetzt dazu ein, aber bisher haben wir nichts gehört. Und deswegen ging alles bisher durch mit der Kommunikation über Wetter. Und naja, natürlich wissen sie, dass hier irgendwas schiefläuft und haben dieses leere PayPal-Konto gefunden. Und da es in dem Vertrag, die das Deutschland-Ticket regulieren, keine Strafen gibt, gibt es auch nicht wirklich eine Möglichkeit, irgendwen dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Und diese Verträge werden jetzt verbessert, sodass Strafen möglich sind, aber das ist noch in Arbeit. Mikrofon 4. Vielen Dank für den tollen Talk. Wenn man jetzt bedenkt, dass Mopla und Vetter unkooperativ sind und Zügli auch schon als Hacker-Tool framen, habt ihr Bedenken, dass die euch versuchen werden zu verklagen? Naja, also sie haben natürlich immer mit Rechtsstreit gedroht, aber bisher haben wir noch von keinen Rechtsanwälten irgendwas gehört. Aber vielleicht wird das noch kommen. Wir denken, dass wir wahrscheinlich vorbereitet sind, wenn das passiert, aber wirklich wissen wir das erst, wenn es dazu kommt. Und wir hoffen und sind uns eigentlich ganz sicher, dass wir nichts Falsches getan haben, aber irgendwas gibt es sicher immer, was man irgendwie auseinandernehmen kann. Mikro 8. Danke für den tollen Talk und dass ihr das letzte Jahr über diese Arbeit geleistet habt, denn ohne euch wäre das alles wahrscheinlich gar nicht aufgedeckt worden. Ihr habt ganz viel Analyse über die Codes von der Internationalen Eisenbahngesellschaft gezeigt und habt ihr aus der Richtung noch mehr Betrug gehört? Aber okay, ich verstehe die Frage nicht ganz. Möchtest wissen, ist das VDVKA-System auch angreifbar? Und die Antwort ist jein. Das VDVKA-System ist deutlich komplizierter und ist viel auf Smartcards basierend. Und dadurch muss man nur noch physische Objekte sicher halten und nicht mehr digitale Dateien. Und wir denken schon, dass es im Grundzustand mehr Sicherheit im VDVKA-System gibt, insbesondere Absicherung gegen Dummheit, aber wir haben es schon mehrfach erlebt, dass beide Systeme irgendwie missbraucht wurden, weil man sie vielleicht falsch rumgehalten hat. Und das ist dann also vielleicht ein Problem zwischen Stuhl und Bildschirm. Ja, es gibt durchaus ein bisschen Kompetenzprobleme, denn sie wissen schon, wie man einen Bus durch die Stadt fährt, aber wie man Informationssicherheit betreibt und Schlüssel sicher hält, das ist nicht wirklich darin Kerngeschäft, und da müssten sie eigentlich Leute anstellen, die da Expertise drin haben. Deswegen machen sie auch so lächerliche Fehler. Natürlich wäre es besser, wenn wir die Systeme so entwickeln, dass diese Dummheitsfehler gar nicht möglich sind, aber das ist so viel Arbeit und Koordination, das ist einfach schwierig.
Was ist eine Firma? Ist eigentlich diese Firma Vetter? Ist das eine private Firma? Können alle möglichen Firmen hier Deutschland-Ticket-Verkäuferinnen werden? Gibt es irgendeine Art Überprüfungsprozess? Also welche Firmen haben eigentlich die Erlaubnis, das zu tun? Ja, Vetter ist einfach eine privat gehaltene GmbH. Die vier Familienmitglieder der Familie Vetter sind die Eigentümer, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, glaube ich. Und sie haben alle, es gibt ein schwieriges Netz von rechtlichen Institutionen drumherum. Aber Es ist die fette Familie, die sie besitzt, aber die scheint es schon eine Weile zu geben. Sie betreiben einige Busse in einigen ländlichen Landkreisen in Sachsen-Anhalt. Dass sie die Erlaubnis haben, Deutschland-Tickets auszugeben, ist, dass sie einen Vertrag haben mit diesen Landkreisen, um diese Busverkehre zu betreiben. Wenn eine Firma Deutschland-Tickets verkaufen will, dann müssen sie ein echtes Verkehrsunternehmen sein. Sie müssen also Dienste betreiben oder diese koordinieren. Okay. Mikrofon 4. Hi. Danke für den Talk. Du hast erzählt, dass der Signaturschlüssel von Vetter zurückgezogen wurde und einzelne Tickets zurückziehen ist immer noch ein Problem, aber es ist ein Problem für andere, wenn man einen legitimen Signaturschlüssel zurückzieht, dann haben alle Tickets, die diesen Schlüssel verwenden, dann keine Gültigkeit mehr. Ja, die Lösung ist, dass Leute zu einem anderen Verkehrsunternehmen gehen und ein Überweisungsbeleg zeigen, dass sie wirklich den vollen Betrag bezahlt haben. In dem Fall bekamen sie ein neues Ticket von einem Unternehmen ohne Kosten. Wenn sie nur eine geringere Zahlung geleistet haben, dann ist es natürlich ein Betrug. Und die einzige Lösung, die nur zur Verfügung stand, war, einige Leute eben in Probleme zu bringen. Ja, und das hat eine gewisse Panik ausgelöst. Ja. Mikrofon Nummer 1. Hi. Ich muss also fragen, was ist mit der was sagt die Schweizer SBB? Ja, das war eine Seitenbemerkung. Ja, aber wir können darauf antworten. Wir haben auch in SBB-Tickets geschaut, die also nicht die üblichen Tickets des UIC, des Internationalen Eisenbahnverbandes sind. Wir haben hier jetzt nicht das genaue Zitat, aber es war sowas wie, wir haben ein bisschen Reverse Engineering durchgeführt und wir haben gefragt, haben wir das hier richtig reverse engineert, könnt ihr das bestätigen? Und die Antwort war, was zur Hölle tut ihr da? Die einzigen Geräte, die dies können und dürfen, unsere Barcodes auszulesen, sind unsere Ticketüberprüfungsgeräte, weil der QR-Code natürlich eine geschützte Sache ist. Man kann es überhaupt nicht analysieren, natürlich. Das war interessant, interessantes Problem für uns.
Oh, we did laugh at that email, yes.
Ja, wir haben darüber gelacht.
Mikrofon
3. Ja, ein praktisches Problem für diesen Tickets der UIC. Seit dem Dezember von einigen ausgegeben worden sind, haben wir gesehen, wir haben im lokalen Busnetzwerk gesehen, dass niemand dort diese Tickets ordentlich verifizieren kann und sie werden als inkorrekt signiert angezeigt. Obwohl sie woanders funktionieren, hat das damit zu tun, dass es keinen Kontakt zu einer zentralen Autorität hier gibt, oder ist das etwas, sind die Keys einfach nicht ausgerollt worden, oder?
Ja,
zwei Dinge könnten hier passiert sein. Entweder sind die Computer in den Bussen, also bevor das Deutschland-Ticket existierte, haben diese Computer nur VDV-Barcodes erwartet. Dann gab es aber das City-Ticket vom VDV, die auch einen UIC-Barcode haben, sodass jetzt einige Busse eben UIC-Barcodes verstanden haben, weil sie dieses Deutsche Bahn-City-Ticket verstanden haben. Und als das Deutschland-Ticket passierte, wurde so schnell ausgerollt, dass bis heute einige dieser Buscomputer immer noch nicht die Updates bekommen haben und diese Barcodes lesen können. Das andere Ding ist, ja, diese Schlüssel werden tatsächlich nur eben einer Tabelle gepackt und per Mail verteilt einmal pro Monat und eine Firma muss tatsächlich diese Mail notifizieren und diese Tickets, diese Codes, Schlüssel extrahieren und das dann über serielle Datenleitung übertragen. Das wurde vielleicht einfach vergessen. Okay, ich e-maile also an meine Busgesellschaft und bete dann, ja? Ja, das ist ein Problem des Schlüsselmanagements und nicht Busunternehmen sind Busunternehmen, das sind keine IT-Unternehmen. Okay. Mikrofon 7. Ich habe viele Menschen getroffen im Februar, die Tickets hatten, die sie von d-ticket.su gekauft haben. Die waren wirklich verärgert und verwirrt. Viele konnten nicht Deutsch verstehen. Dann erfuhren sie, dass ihre Tickets nicht mehr gültig waren, nachdem sie vorher gehört hatten, sie seien gültige Tickets. Und natürlich, als diese Tickets dann kontrolliert wurden, war die Erwartung, dass sie diese üblichen Strafen für Fahren ohne Ticket zahlen. Und ja, ich habe sogar jemanden getroffen, der oder die mit der Polizei dann Probleme bekam. Und ich wollte gerne wissen, habt ihr vielleicht Vetter oder irgendeine anderen der beteiligten Firmen gefragt, ob die diese Strafen nun zahlen würden oder ob diese Strafen vielleicht zurückgezogen werden könnten oder irgendwas. Wisst ihr darüber irgendwas? Also, ihr habt vielleicht von den Folien aus bemerkt, dass Vetter gesagt haben, wir haben nichts falsch getan. Und sie versuchen also hier die Verantwortung abzuschieben und sie scheinen nicht unbedingt geneigt zu sein, jetzt die Strafzahlungen zurückzuerstatten, obwohl es sich um ihre Schlüssel handelt, die da abhanden gekommen sind. Das ist nicht toll, aber wir haben keine weiteren Informationen. Andererseits sollten diese Strafzahlungen sowieso gelöscht werden, weil es hier um zurückgezogene Schlüssel geht. Das ist die E-Mails, in denen das mitgeteilt wurde, da hieß es auch an die Unternehmen, bitte seid nett zu diesen betroffenen Leuten, das ist nicht deren Problem. Also behandelt sie nicht wie die Leute, die eben das tun, was als Schwarzfahren bezeichnet wird. Leider sagen die Regeln der Unternehmen, dass eine solche 60-Euro-Strafe ausgesprochen werden muss in dem Moment. Und die Regel ist normalerweise, dass sie sich dann an die Firma wenden können. Und wenn sie sich prüfen, dass sie keine bösen Absicht hatten und dass sie die 58 Euro korrekt gezahlt haben für das Deutschland-Ticket, dann sollte eigentlich die Strafzahlung gelöscht werden. Wir können nicht garantieren, dass das immer passiert. Denn dies ist ein Problem, das beim Erstellen der Regeln einfach nicht berücksichtigt wurde. Es gibt also kein Verfahren. Es basiert vor allem auf gutem Willen, auf Kulanz. Okay, eine weitere Frage aus dem Internet, bitte.
Okay, the Internet asks.
Das Internet fragt, Transdev bietet Tickets an, die man in Google oder Apple Wallet laden kann. Dann würde nur eine Prüfung gegen die zwei Rückruflisten passieren. Gibt es da auch irgendwie Berechnungen zu verloren gegangenen Einnahmen wegen mehrfach genutzten Tickets durch verschiedene Personen? Okay, die erste Annahme ist falsch. Also wegen diesem ganzen Kram bekommt Zügli jetzt die Rückruflisten, sodass wir die Rückrufe überprüfen, damit man Zügli nicht mehr als zum Waschen von Tickets benutzen kann. Und ansonsten, kann Google schon Tickets aus der Entfernung aus Google Wallets löschen. Und es gibt auch Möglichkeiten, die Dateien so zu flaggen, dass es nicht auf mehreren Handys sein kann. Dann prüft Google, ob der Hash schon mal jemals auf einem anderen Handy installiert wurde. Das verhindert immer noch keine Screenshots. Und naja, Apple macht das nicht, denn sie haben da Privatsphäre-Sorgen. Die korrekte Möglichkeit, um diese Mehrfachnutzung zu unterbinden, ist, die Ausweise zu vergleichen mit dem Namen auf dem Ticket. Denn dieser Prozess stellt ja sicher, dass es nicht von jemand anderem verwendet wird. Das macht das natürlich langsamer, aber man muss einfach akzeptieren, das ist ein Barcode. Barcodes kann man kopieren. Noch eine letzte kurze Frage von Mikro 6. Ihr sagtet, die Tickets kontrollieren, aber die Rückruflisten nicht vergleichen. Wissen wir mehr darüber,
forgetting to check. Was diese Firmen vielleicht sonst noch so vergessen zu überprüfen? Zum Beispiel, wird denn die Signatur dann überhaupt überprüft? Oder von einem Verkehrsunternehmen signiert wurde? Okay, diese Firma werden wir jetzt nicht nennen, denn wir werden jetzt nicht erklären, wie man ohne Ticket fährt. Aber wir haben Fälle gesehen, wo eine App zum Kontrollieren von Tickets, wenn die ID bekannt ist, dann gibt es einen Fehler, wenn die Signatur nicht gültig ist. Aber wenn diese Signatur gar nicht bekannt ist, dann wird auch keine Überprüfung durchgeführt und das Ticket geht durch.